So, wir sagten es schon, am 1. Januar 1999 wird der Euro eingeführt. Können Sie uns vielleicht eine kurze Beschreibung der Entwicklung in Europa unter den Bedingungen der Einheitswährung geben, bis zum Ausbruch erstmal der Krise, der Weltfinanzkrise 2007, 2008?
Also wenn man das möglich kurz machen sollte, würde ich, wir haben jetzt keine Möglichkeit, das visuell zu machen. Aber die einfachste sozusagen Antwort auf Ihre Frage ist einfach die, ab 2000 nehmen wir die Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite der europäischen, also der Euro-Länder. Und das ist ein dermaßen umhauendes Bild, würde ich jetzt mal sagen, weil von 2000 an die Leistungsbilanzüberschüsse der Bundesrepublik stark ansteigen, während eine Gruppe von Ländern relativ, sagen wir mal, in der Mitte sich bewegt. Und die sogenannten Schwachen, vor allem die später als PIGS-Länder bezeichneten, südeuropäischen Länder, sozusagen steil nach unten gehen. Und da sozusagen wirkt unmittelbar mit der Einführung des Euro, wirken also verschiedene Tendenzen zusammen. Für Deutschland wirkt sich hauptsächlich aus die starke Exportposition, die sie haben, über die starke industrielle Position, die auch durch die Nachfrage schon damals in den sogenannten BRICS-Staaten, also in hohem Maße, gefördert wird, aber die auch innerhalb der Europäischen Union sozusagen über die stärkste Marktmacht verfügt. Also die beiden wichtigsten Länder, in die deutsche Exporte gehen, das hat sich jetzt ganz geringfügig verändert, weil das wichtigste Land war immer Frankreich und das zweitwichtigste Land war England, dann kam ein bisschen die USA hinterher. Auch China ist bis heute also wichtig, aber doch also quantitativ lange nicht so bedeutsam wie die anderen entwickelten westlichen Industrieländer, was die deutschen Exporte und so weiter betrifft. Aber wie gesagt, diese Position ist extrem gestärkt worden, natürlich auch durch jetzt weltwirtschaftliche Konjunkturprozesse und so weiter. Und gleichzeitig der Hauptgrund war, dass eben die nicht anders als bei der D-Mark jetzt die deutsche Währung nicht mehr unter Aufwertungsdruck geraten konnte. Und gleichzeitig in Deutschland zu dieser Zeit, das ist ja das beliebte Streitthema dann zwischen Lafontaine und Flassbeck auf der einen Seite und anderen IG Metall-Gewerkschaftern, praktisch die Schwäche der Gewerkschaften, nicht nur in den anderen Ländern, die alle in eine tiefe Krise geraten sind, schon seit 80er, 90er Jahren, auch die deutschen Gewerkschaften, aber die Schwäche der Gewerkschaften darin zum Ausdruck kam, dass die, jetzt wiederum grob gesagt, die zweite Darstellung, grafische Darstellung, die Reallöhne deutlich abgesunken sind. Also zumindest in dem Zeitraum von 2000 bis 2009. Und dass die Reallöhne immer weiter unter die Tariflöhne abgesunken sind, was allerdings bei den Globaldaten damit zusammenhängt, dass der sogenannte prekäre, also die prekären Arbeitsverhältnisse und vor allem im Dienstleistungssektor immer mehr Arbeitsverhältnisse stehen, die gar nicht mehr tarifvertraglich gesichert sind und die besonders jetzt also diesen Kernbereich des Niedriglohnsektors ausmachen, weil natürlich die Tariflöhne, die die IG Metall immer in der Automobilindustrie durchsetzt, nach wie vor Spitzenlöhne in Europa sind. Aber insgesamt hat auch die IG Metall in ihren Spitzenbereichen sozusagen diese klassische Funktion, zumindest eine neutrale Verteilung, nämlich über Inflationsrate und Produktivitätssteigerung, plus minus null, hat sie in diesem Zeitraum auch tarifpolitisch nicht eingeholt. Sie blieb drunter mit den Ergebnissen. Was bedeutete, dass sozusagen die gesamten Produktivitätssteigerungsvorteile, die in dieser Zeit erreicht wurden, praktisch in die Taschen des Kapitals floss, also auf die Seite. Und man kann das in verschiedenen anderen Indikatoren, absinken der Lohnquote und so weiter, kann man das deutlich sehen. Das war sozusagen jetzt der zusätzliche binnenwirtschaftliche Vorteil, den die deutsche Wirtschaft, insbesondere die deutsche Exportindustrie, mit der Einführung des Euro, dann also in das neue Jahrzehnt ab 2000 hinein, voll hatte. Während in den anderen Ländern, die jetzt auch ihre Defizite einerseits durch die Überlegenheit deutscher Exporte, also diese, aber gleichzeitig ihre Schulden über relativ günstige Konditionen auf den Finanzmärkten in dieser Zeit, also der Finanzmarktkapitalismus, sie konnten ihre Schulden, die auch aufgrund des Leistungsbilanzdefizites entstanden waren, über relativ billige Kredite finanzieren. Und die deutschen Exporteure, vor allem in der Rüstungsindustrie, haben auch die griechischen Regierungen und andere immer wieder mit ihren Angeboten, also Schiffe und Panzer, was der Himmel was zu kaufen und dann sich die Schulden, also sozusagen günstig finanzieren zu lassen und so weiter, haben diese Politik auch jeweils stark unterstützt. Das ist dann unterschiedlich in einzelnen Ländern. In Spanien hat man zum Beispiel, wurde praktisch dieses Absacken in der Konkurrenzfähigkeit überdeckt durch einen starken Finanzsektor, der vor allem im Immobiliensektor, in der Baubranche und dann im Wohnungsbau, die spanische, also das sogenannte spanische Wirtschaftswunder der 80er, 90er und so weiter, unheimlich geprägt hat, was dann natürlich auch sehr schnell wie ein Kartenhaus zusammenfiel. In Irland war ein eigener anderer Faktor, der auch dort jetzt den Kern dieses angeblichen irischen Wirtschaftswunders, wo viele ausländische Konzerne gekommen sind, letztlich auch sozusagen gar nicht über die Wirtschaftskraft der Konzerne, die sich da angesiedelt haben, die Filialen der transnationalen Konzerne waren, die das nur als Sprungbrett genutzt haben, sondern auch durch die Aufspaltung des Arbeitsmarktes und so weiter und eine steigende Staatsverschuldung, die also dann auch alle in der Krise 2008 sind diese Widerspruchskonstellationen dann zusammengetroffen. Ausgelöst nicht so sehr aus Binnenentwicklungen, sondern durch die Krise in den USA 2008, die aber, weil tatsächlich die USA das Zentrum eines Weltfinanzmarktes sind, sofort übergegriffen hat auf andere Länder und dort wiederum auf eine Wachstumskrise übergegriffen hat und dann eine Staatsfinanzkrise. Also diese drei Schritte, weil die Staaten haben versucht, dagegen zu halten. Und vor allem jetzt die südlichen Staaten, eine besonders hohe Verschuldung jetzt bis zu diesem Zeitpunkt haben nochmal versucht mit keynesianischen Mitteln, also versucht das Ansteigen der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Und dadurch sind gewissermaßen jetzt sind sie an die Grenze der staatlichen Insolvenz geraten. Und das war der Kern der Eurokrise, der dann also die EU in Brüssel und die Troika und so weiter hervorgerufen hat.
Ja. Muss man nicht auch sagen, dass die Agenda 2010-Politik von Rot-Grün die von Ihnen angesprochenen Exportüberschüsse noch einmal befeuert haben, wie auch die von Ihnen beschriebene Schwäche der Gewerkschaften stabilisiert hat?
Ja, kann ich nur ja sagen. Also der Stolz darauf, dass wir über die Agenda 2010 den größten Billigarbeitsmarkt in Europa bekommen haben. Der Stolz darauf, dass wir über die Riester-Rente die DVAG und dann Polen zum Milliardär gemacht haben. Also, dass wir die staatlichen sozialen Sicherungssysteme und so weiter nicht weitgehend, aber doch an entscheidenden Stellen zerstört haben. Also so, dass ich mit Norbert Blüm nur sagen kann, dieses ist in die Hände von Finanzhaien geraten. Alles das war Schröders Agenda-Politik. Darauf ist er heute noch stolz.